Ihr hört das lesewürdige Kaffeekränzchen des Radio Dreieckland heute mit Büchern, die sich mit manipulierter Wahrheit auseinandersetzen. Soeben habt ihr Mountain Goat von Nenda gehört, zwischen den Besprechungen Ausschnitte aus Me and the Devil von Soap and Skin. Gerade wurden folgende Bücher vorgestellt. Tina hat den Roman Content von Elias Hirschel besprochen. Dann hat Ines die Graphic Novel Glauben Sie an die Wahrheit von Doan Bui und Leslie Play vorgestellt. Und zuletzt hat Sigi Raffaela Edelsbauers Roman Die echte Wirklichkeit rezensiert. Wir werden nun noch ein wenig ausführlicher anhand dieser drei Bücher über unser Thema manipulierte Wahrheit sprechen und diskutieren. Alle drei Bücher sind ja sehr unterschiedlich, aber es gibt auch Gemeinsamkeiten. Zum Beispiel eine Gemeinsamkeit ist, dass alle in unserer Gegenwart spielen und in allen drei wird auf die eine oder andere Art und Weise die Wahrheit manipuliert. Könnt ihr nochmal darauf eingehen, wie das geschieht?
Also bei Elias Hirschel Content ist das jetzt gar nicht so was Eindeutiges. Also es gibt jetzt nicht irgendwie so eine übergeordnete Macht, die so Strippen zieht, sondern es wird mehr oder weniger aus Sicht der kleinen Leute beschrieben, die da mehr oder weniger freiwillig mitmachen. Also es ist einerseits diese Content-Farm, die halt das Internet zumüllt mit Sachen, die eigentlich völlig unwichtig sind, die dann teilweise auch wieder verändert werden, die ausgedacht sind oder was auch immer. Das ist wahrscheinlich jetzt gesellschaftlich nicht eine besonders...
Ist ja vielleicht nicht gefährlich, aber es spiegelt vielleicht ja eine ökonomische Realität, in der wir leben, in dem Sachen praktisch gefälscht, eigentlich auch gefälscht werden, ja, um damit Profit zu machen.
Das ist sicherlich schon
eine interessante Seite auch von dieser gefälschten Wahrheit, finde ich.
Ja, das stimmt. Es ist ein Geschäftsmodell, also in dem Roman auf jeden Fall. Und es wird auch sehr gut beschrieben, wie das eben Leute, die da jobben, Tag für Tag irgendwie an so einem Mist arbeiten. Das andere ist ein bisschen diese Diskrepanz zwischen der Wirklichkeit, die immer wieder beschrieben wird, nämlich dieses ehemalige Kohleabbaugebiet, was wirklich eine Trümmerlandschaft irgendwie ist. Und trotzdem, man hat das Gefühl, die Leute, die sind da sehr indifferent dem gegenüber oder bemerken das gar nicht oder finden das irgendwie normal. Also das ist dass die Wirklichkeit nicht mehr so richtig wahrgenommen wird, sondern dass die Leute, zum Beispiel dieser Jonas mit seinen Startups, in so Träumen gefangen sind und sich jede Woche was Neues überlegen. Und das ist aber völlig klar, das wird nichts. Ja? Der ist in einem Büro, wo die Wände zusammenbrechen, das Wasser fließt von überall herein. Und das ist so ein anderer Punkt. Das wird immer wieder behauptet, es ist alles in Ordnung, aber das stimmt nicht. Also, und es wird aber so ein bisschen ignoriert.
Ja, Ines, bei dir ist ja eigentlich die Fälschung sozusagen Thema, ja?
Absolut. Die Fälschung ist Mittelpunkt eigentlich dieser Graphic Novel und die zeigt sich in ganz unterschiedlichen Facetten, weil diese Graphic Novel auf journalistischen Recherchen der Autorin beruht. Sie hat die Protagonistinnen selber getroffen und daraus dann auch final dieses Projekt gestaltet und darüber hinaus auch noch diverse andere Texte geschrieben. Und wir haben die ganze Bandbreite eigentlich von VerschwörungstheoretikerInnen, sag ich mal ganz kritisch und voreingenommen. Wir haben die The Truther, so nennen die sich. Wir haben aber auch die Illuminati. Wir haben Donald Trump natürlich als bekannter Protagonist der modernen Fake News. Wir haben aber auch KlimaleugnerInnen und noch andere Personen, noch andere Gruppen, es sind ja nicht immer nur Einzelpersonen, die vorgestellt werden. Und was ich vorhin auch schon gesagt habe, besonders spannend finde ich eigentlich, dass es so ein Ziel gibt, diese Fake News zu verbreiten durch diese Fabriken, die es unter anderem hier auch in Europa gibt. Also das ist eben vielleicht auch anknüpfend an das, was Tina gesagt hat. Der Markt ist gigantisch und man kann enorm viel Geld damit machen durch Social Media, durch das Verbreiten von bestimmten Medien, was immer eigentlich auch eine gewisse Intention folgt, nämlich vorwiegend dem Kapital und dem eigenen Gewinn. Und das macht unter anderem diverse Kapitel deutlich, aber doch irgendwie auch mit einem gewissen Abstand zu dieser ganzen Thematik.
Sind das eher rechte Gruppen oder auch esoterische Gruppen?
Sowohl als auch, aber das Buch versucht nicht zu bewerten. Ich glaube, das ist, vielleicht gehen wir nachher nochmal darauf ein, aber ein ganz großer Pluspunkt. Und ich glaube, so, wir alle neigen dazu, dann irgendwie eben, wenn das nicht irgendwie unserem eigenen Kosmos entspricht, da vielleicht auch nochmal sehr viel Negatives hineinzugeben und zu kritisieren. Vielleicht auch je nach Perspektive zu Recht. Das Buch versucht einfach nur, mit den Personen, Personengruppen zu reden und es irgendwie so sachlich wie möglich darzustellen, worum es denn auch eigentlich diesen Leuten geht.
Die echte Wirklichkeit ist ja schon vom Titel spannend. Ja,
ja, ich habe ja kein Hehl daraus gemacht, dass mir das sehr gut gefallen hat. Und es ist jetzt aber in dem Buch so, dass es ja eher, es geht eher um die Kritik daran, um die genauere Kritik daran und auch darum, die Mechanismen ein bisschen offen zu legen oder genauer zu analysieren, was da ist. Und in meiner Rezension habe ich das ja schon angesprochen, dass die Novizin by proxy, dass die von dem schon ein bisschen älteren, erfahrenen Bernward, also aus der Gruppe Aletea, da wird sie mitgenommen zu einer ersten Maikundgebung in so ein schreckliches Bierzelt und da treten dann zwei Redner auf und beides sind rechte Politiker und die haben aber jeweils ganz unterschiedliche Strategien, wie sie ihre kruden Thesen verbreiten, wie sie wirklich mit Lügen manipulierter Wahrheit die Leute in dem Zelt aufhetzen und so Johlerei halt bringen. Und das möchte ich gerne vorlesen, weil das fand ich ziemlich interessant. Also der Bernward sagt, also weil die By-Proxy, die erlebt es zwar, die erlebt auch die Unterschiede und sie kann das aber nicht richtig greifen und dann fragt sie ihn halt. Und dann sagt er, gut, denken wir zwei Politiker. Beide sind der Einfachheit halber von derselben Partei. Beide wettern gegen die sogenannten Asylanten. Beide sagen, und jetzt wird es interessant, beide sagen denselben Satz, nämlich einen falschen Satz wie: Es gibt als Arbeitskräfte in der Gastronomie schon mehr illegale Einwanderer als Österreicher. Ein falscher Satz. Aber während der eine es dabei belässt, es sozusagen als Propaganda platziert und hofft, dass neben den Gegnern, denen es auffällt, ein paar von seinen eigenen Wählern es glauben, fährt sein Freund eine andere Strategie. Auf die Inkohärenz seiner These angesprochen, begründet er sie damit, dass sie das subjektive Empfinden vieler Leute, mit denen er gesprochen habe, wahrheitsgemäß widerspiegelten. Auf diesen Mangel an Argumentation angesprochen, sagt er wiederum, dass doch auch Statistik von jemandem mit einer gewissen Fragestellung im Sinne gemacht wird und daher subjektiv sei. Wenn aber das kritisiert wird, so ist wieder zu entgegnen, dass die Wahl einer Methode der Begründung auch nur Geschmack sei oder eine Praxis. Und so geht es weiter und weiter und weiter. Die Notwendigkeit eines wirklichen Grundes wird immer nur vertagt. Zitat Ende. Also das heißt, das, was ich interessant war, bei diesem zweiten Politiker oder bei dieser zweiten Strategie ist es so, dass es eigentlich nur noch um das Empfinden geht. Also es reicht zu sagen, okay, es gibt jetzt objektiv vielleicht nicht so viele Ausländer, aber die Menschen empfinden das so. Und wenn die das empfinden so, dann ist das ihre subjektive Meinung und dann ist das wahr. Und mein Eindruck ist, dass das genau auch eine Strategie ist, mit denen rechte Parteien arbeiten.
Ja, mich würde auch noch interessieren, ganz unterschiedliche Personen und Personengruppen tauchen in euren Büchern auf. Die einen manipulieren selbst, die anderen leisten gegen die Manipulation der Wahrheit Widerstand. Und da frage ich mich doch, was treibt sie eigentlich an und wie kommen sie dazu? Sind es bei dir, Tina, eher wirtschaftliche Motive?
Ja, also bei Elias Hirschl, ich würde mal sagen, das ist eigentlich auch mehr ein Roman über Arbeitsbedingungen in der modernen Welt. Da ist es ganz klassisch eigentlich, also wie die Protagonistin, das wird einmal gesagt, die möchte eigentlich, hat immer schon sehr viel geschrieben, die möchte eigentlich Schriftstellerin werden und nimmt dann diese Arbeit in dieser Content-Farm als Job an und bleibt dann da hängen. Das wird auch mal, es gibt einen Journalist, der die interviewt und der fragt die tatsächlich auch ganz explizit, warum macht ihr sowas? Ja? Und dann sagt sie, da rutscht man einfach so rein. Also man gewöhnt sich dran, man verdient Geld damit, man macht sich dann einfach keine großen Gedanken mehr, man lernt da auch Leute kennen und also das ist einfach was zum Geld verdienen und auch ein bisschen um eine äußert mal die Angst zu verschwinden, also sich auch vielleicht, also man hat das Gefühl, man produziert auch was, ja, und obwohl das ja dann nach dem Durchlaufen, wie ich geschrieben habe, von diesen ganzen Prüfstellen gar nicht mehr der gleiche Text ist, aber man hat das Gefühl, man produziert was, man ist kreativ, man schickt was in die Welt und das bedeutet vielleicht auch einigen von den Protagonistinnen, bedeutet ihnen was.
Du hast ja in deiner Rezension davon gesprochen, dass manche scheinbar in dem Buch Content die Welt schon gar nicht mehr wahrnehmen, ja, sondern nur noch in dieser Blase von, dieser Datenblase praktisch festhängen.
Ja, das ist auf jeden Fall bei dem Jonas, der arbeitet nicht in dieser Content-Farm, sondern das ist quasi ein Alleinunternehmer, der jede Woche ein neues Start-up gründet, der eigentlich in Wirklichkeit auf einem Schrotthaufen lebt, aber trotzdem nicht davon abzubringen ist, wieder sich in neue Ideen zu stürzen und der die Wirklichkeit eben einfach ignoriert.
Ja, Ines, wie ist bei dir? Was treibt da die Manipulatoren eigentlich an? Kann man dazu überhaupt was sagen?
Also ich glaube, ich müsste schon so ein bisschen verallgemeinern und auf zwei Dinge eingehen. Zum einen würde ich sagen, das Kapital. Also Algorithmen bestimmen die Welt und mit Algorithmen machen sehr wenig Menschen sehr, sehr, sehr viel Geld. Ich merke auch so, Tina, das passt auch irgendwie einfach zu deinem Buch und das, ja, was du gerade schon auch irgendwie vorgestellt hast. Und natürlich zum Kapital reiht sich natürlich auch so dieser politische Gedanke. Ich glaube, das prominenteste Beispiel, den wir alle mehr oder weniger aus den Medien kennen, ist eben Donald Trump, der da einfach sehr von profitiert hat bei den letzten zwei Wahlen, die er dann auch gewonnen hat in den USA. Und nach wie vor da auch profitiert, um einfach die USA politisch anders zu gestalten. Und das andere, und ich glaube, das ist wirklich eine treibende Kraft dahinter, ist dieser Gemeinschaftsgedanke. Dass man sich eben aufgehoben fühlt, verstanden fühlt, abgeholt fühlt. Also eben, Sigi, was du gesagt hast, diese emotionale Ebene, dass dort Menschen abgeholt werden und dann Teil einer Community werden, die ihnen vielleicht auch in unsicheren Zeiten eine Form von Sicherheit geben und wo vielleicht auch die Gedanken, die man vielleicht schon mal irgendwie hatte, auch eine Form von Platz haben. Und das wird in den einzelnen Kapiteln, nicht in allen, aber in einigen Kapiteln doch recht deutlich. Und ich würde sagen, das ist ein ganz spannender Aspekt, auch dahingehend, wie geht man damit um, wenn man eine ganz andere Meinung eigentlich einnimmt? Kann man da irgendwie auch eine Form von Respekt entwickeln, obwohl man mit keiner Phase seines Körpers dahinter steht, was dort propagiert wird? Aber ist es nicht eben doch auch ein Teil einer Realität?
Könnte man vielleicht sogar sagen, dass diese Gruppen, kleinere Gruppen oft auch, oder manchmal sind es ja auch große Gruppen, dass die so das Geschäft der Kirchen eigentlich übernommen haben?
Oh, das ist eine interessante Frage und vielleicht auch eine sehr steile These. ja und nein. Also wenn wir so an die MAGA-Bewegung in den USA denken, die nutzen natürlich ja auch eben ihren sehr konservativen Glauben und gleichzeitig Social Media und den Populismus dafür, ihre eigenen Ideen natürlich zu verbreiten und so viele Mitglieder, Mitgliederinnen wie möglich zu generieren. Also ich glaube, so abwegig ist es vielleicht nicht, auch wenn vielleicht die Kirche anderer Meinung wäre.
Ja, Sigi. Du hast das Buch von Raffaella Edelbauer gelesen. Und da kommen jetzt ja eine Gruppe vor, Althea, glaube ich, heißt sie, die jetzt der Manipulation der Wahrheit Widerstand entgegensetzt.
Ja, das ist das erklärte Ziel der Gruppe. Und am Anfang verstehen die sich als philosophische Aktivistinnen. Und sie reden wahnsinnig viel darüber, welche Aktionen sie jetzt dann machen wollen und wie sie das Bewusstsein der Menschen verändern können. Aber im Grunde genommen scheitern sie eigentlich daran. Und das, was man liest in dem Roman, wie die Aktionen dann sind, die sind aber wirklich ein bisschen arg harmlos. Also da ist zum Beispiel einmal so, also gibt es eben an der Universität, an der philosophischen Fakultät gibt es dann eben einen Dekonstruktivisten und dann denken sie, okay, dem mauern wir mal die Bürotüre zu. und ja, also dass er so im Prinzip auf die Wahrheit dann halt stößt und die bei Proxy, die ja schon auch ein bisschen eine durchtriebene und nicht ganz eindeutige, widersprüchliche Figur ist, die sieht es halt und macht sich innerlich lustig, aber sie will ja gerne auch dazugehören und, wie man dann mit der Zeit immer mehr versteht, sie will auch das Ganze mitgestalten. Und um das zu machen, ist sie ziemlich manipulativ. Du hast es in deiner Anmoderation gesagt, Tommy, dass wir, also auch das Lügen, das im Umgang untereinander, im menschlichen Umgang untereinander, ich meine, das ist ja auch ein Thema von Wahrheit und da hat die By-Proxy wirklich ganz durchtriebene
keine
Strategien.
Hemmungen, ne?
Nee, und keine Hemmungen und sie beobachtet die Menschen ganz genau und sie überlegt sich ganz genau, wie reagieren manche Menschen auf Freundlichkeit. Und sie stellt fest, manche reagieren auf Freundlichkeit sehr, sehr positiv und denen gegenüber ist sie dann freundlich, schmeichelt sich bei denen ein, macht Komplimente und so weiter, unterstützt sie. Und andere, die mögen lieber das Schweigen und da ist sie dann ganz ruhig und so. Ja. Und durch diese Strategie schafft sie es dann tatsächlich, sich in die Position der Anführerin zu bringen und das Geschehen dann auch mit zu bestimmen. Und sie sagt, also mit so harmlosen Aktionen wie Büro zu mauern, da kommt man jetzt nicht weiter, wir müssen Gewalt anwenden, nur dann finden wir Gehör. Und so entstehen dann Pläne für einen terroristischen Anschlag.
Ja, da kann ich dich doch gleich weiterfragen. Ja. Wenn so eine Gruppe agiert, dann hat sie natürlich ein bestimmtes Ziel und sie muss das notwendigerweise auch mit einer gewissen Hoffnung oder Utopie verbinden. Mhm. Ja, macht das Buch selbst auch ein bisschen Hoffnung oder ist es eher sehr skeptisch gegenüber dem, was uns noch bevorstehen wird?
Das ist eine schwierige Frage oder beziehungsweise eine Frage, die schwierig zu beantworten ist, weil man sieht eben, wie diese Gruppe verschiedene Aktionsformen ausprobiert. Und ich glaube, ich spoilere jetzt nicht, wenn ich sage, das geht nicht alles wirklich gut aus oder führt wirklich zum Ziel. Und wenn man in den Terrorismus geht und seine Ziele mit so einer starken Vehemenz dann vertritt, dass Menschenleben gefährdet ist. Also das muss man ja dann auch aus ethischen Gründen anzweifeln. Aber was der Roman auf der anderen Seite macht, das ist, dass der total eine Lust am Nachdenken schürt. Das hat sich vielleicht teilweise ein bisschen kompliziert angehört, weil es wird schon immer wieder mal auf Philosophen sich bezogen und es wird auch mal was referiert, aber das wird immer richtig schön eingebettet und man kommt eigentlich immer mehr rein in das Denken und es macht Spaß und ja, ich finde, das Buch macht Lust auf Denken und ich glaube, das ist vielleicht das wichtigste Mittel gegen.
Also ich habe das Buch ja auch gelesen. Ich hätte, glaube ich, ganz gerne eine Gruppe gehabt, mit der ich das diskutieren kann. Mhm. Heute haben wir es ja ein bisschen. Aber wir haben ja noch andere Bücher. Tina, wie ist es bei dir mit der Hoffnung? Da gibt es auch keine Hoffnung, oder?
Also auf so universaler Ebene oder eher nicht, aber so auf persönlicher Ebene fand ich jetzt schon, dass, also wie ich in der Besprechung auch meinte, diese Karin, die quasi das ganze Buch über davon träumt, dass sie Gag-Schreiberin werden will und die wirklich sehr, sehr talentiert auch ist, die dann im letzten, ich weiß nicht, im letzten Fünftel des Buches tatsächlich klappt es, dass sie da nach New York geht und am Schluss dann sitzt sie bei diesem Seth Meyer im Studio. Das finde ich einfach so eine, es ist schon auch ein bisschen unglaubwürdig, aber es ist einfach so eine tolle Erfolgsgeschichte
von einer
Person. Und das andere auch auf eher so privater oder persönlicher Ebene. Ich finde, es sind auch ein paar schöne Freundschaftsbeschreibungen dabei, also von diesen Kolleginnen, die sich so ein bisschen umeinander kümmern.
Ja, das ist schön.
Genau, also auf menschlicher Ebene. Mhm. Also die Leute sind nicht kalt oder gemein oder so zueinander, sondern die kümmern sich umeinander. Das fand ich eigentlich auch noch ein schönes Motiv.
Könnte man bei der Graphic Novel davon sprechen, dass da die Hoffnung daran liegt, dass man durch Recherche etwas ändern kann, indem man Recherche und veröffentlicht?
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, es gibt natürlich auch Kritik an den Journalismus im Allgemeinen, aber ich glaube, die Hoffnung insgesamt liegt darin, dass man dieser ganzen Thematik gar nicht so ausgeliefert ist, sondern dass es auch Methoden gibt, sich damit auseinanderzusetzen. Und das versucht eben diese Graphic Novel natürlich alles immer sehr vereinfacht, überblicksartig. Aber dennoch existiert da eine Auseinandersetzung. Und ich glaube, darauf möchten die Autorinnen auch hinaus, nämlich, dass man eben das lernt, sich mit Medien kritisch und konstruktiv auseinanderzusetzen und gleichzeitig auch einen Respekt dagegenüber entwickelt, welche Meinungen unterschiedliche Menschen haben können. Und die müssen sich nicht zu 100% decken. Es wird natürlich kritisch, wenn auch wissenschaftliche Fakten angezweifelt werden, umgedeutet werden. Aber ich glaube, das Wichtigste an dem Ganzen ist, im Gespräch zu bleiben, sich zuzuhören, auch eben, wenn es eine extremst konträre, vielleicht sogar manchmal eine eher radikale Meinung ist.
Gut. Wir könnten vielleicht noch eine ganz kurze Runde machen. Wie fandst du denn die Graphic Novel? Gezeichnet ist sie, glaube ich, ganz interessant und auch literarisch. Warst du zufrieden?
Ich war total zufrieden, weil es war meine erste Graphic Novel. Also, und das war für mich auch so ein kleines Experiment, auf das ich mich aber eingelassen habe. Und dieses Buch erklärt wahnsinnig schön. Also man kann auch Begriffe noch hinten nachschauen. Auch am Schluss wird nochmal so ein kleiner Schlenker in die Geschichte der Menschheit gemacht und vielleicht auch ein bisschen relativiert, aber es wird so ein bisschen entspannt ausgeklungen. Und ich glaube, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzen möchte und sich einen Überblick verschaffen will, dann ist das ein ganz tolles Buch.
Gut. Die literarische Qualität von Raffaella Edelbauer hast du schon ein bisschen
betont. Note 1, finde ich. Also die ist da, die hat eine ganz tolle Sprache, eine ganz kreative Sprache, ist eine super gute Beobachterin und weiß das einfach in so treffende Bilder zu packen, das finde ich begeisternd.
Okay. Und Content, was?
Elias Hirschl ist einfach auch ein Poetry Slammer und das ist, das merkt man auch, also das ist ein Text, der sicherlich, ich kann mir das sehr gut vorstellen, wie der den vorträgt, das ist jetzt kein hochliterarischer Text, aber ein satirischer Text mit wahnsinnig vielen guten Ideen und Einfällen und Motiven, also mir hat es wahnsinnig Spaß gemacht, das zu lesen.
Dann nennt jetzt nochmal, wir müssen schon wieder zum Ende kommen. Ich könnte mit euch, glaube ich, noch eine ganze Weile diskutieren. Bitte nennt für unsere Hörerinnen noch einmal Autoren, Titel, Verlage und so weiter.
Also ich habe vorgestellt von Elias Hirschl, Content. Das ist 2024 bei Zollner erschienen. Seit 2025 gibt es bei BTB im Taschenbuch. Es hat 220 Seiten und kostet 14 Euro.
Glauben Sie an die Wahrheit, wurde von Doan Bui verfasst und von Leslie Play illustriert, hat 176 Seiten, ist 2022 im Carlsen Verlag erschienen. Übersetzt wurde der Text von Christiane Bartelsten aus dem Französischen ins Deutsche und die Graphic Novel kostet 22 Euro.
Ich habe vorgestellt Die echtere Wirklichkeit von Raffaella Edelbauer. Das Buch ist erschienen 2025 bei Klett Cotta, hat 442 Seiten und kostet 28 Euro.
Liebe Hörerinnen und Hörer, das war das lesewürdige Kaffeekränzchen mit Roman zum Thema manipulierte Wahrheit. Schön, dass ihr zugehört habt. Bei unserer kommenden Sendung am 13. August werden wir uns dem Thema Flaneusen zuwenden. Zuvor, am 22. Juni um 20 Uhr, konnt ihr aber bereits eine weitere Ausgabe des Literaturmagazins Lit My Fire auf RTL hören. Im Studio waren heute Tina, Sigi und Ines. Vielen Dank an Eva, die für uns die Technik gemanagt hat. Morgen um 11 wird diese Sendung nochmal wiederholt und dann sagen wir Tschüss.
Tschüss. Tschüss.